An Rühle. Wir sehen die Großen dieser Erde im Besitze der Güter dieser Welt. Sie leben in Herrlichkeit und Überfluss. Die Schätze der Kunst und der Natur scheinen sich um sie und für sie zu versammeln. Und darum nennt man sie Günstlinge des Glücks. Aber der Unmut trübt ihre Blicke. Der Schmerz bleicht ihre Wangen. Der Kummer spricht aus allen ihren Zügen. Dagegen sehen wir einen armen Tagelöhner, der im Schweiße seines Angesichts sein Brot erwirbt. Mangel und Armut umgeben ihn. Sein ganzes Leben scheint ein ewiges Sorgen und Schaffen und Darben. Aber die Zufriedenheit blickt aus seinen Augen. Die Freude lächelt auf seinem Antlitz. Frohsinn und Vergessenheit umschweben die ganze Gestalt. Was die Menschen also Glück und Unglück nennen, das sehen Sie wohl, mein Freund, ist es nicht immer. Denn bei allen Begünstigungen des äußern Glückes haben wir Tränen in den Augen des Erstern. Und bei allen Vernachlässigungen desselben ein Lächeln auf dem Antlitz des Andern gesehen. Wenn also die Regel des Glückes sich nur so unsicher auf äußere Dinge gründet, wo wird es sich denn sicher und unwandelbar gründen? Ich glaube da, mein Freund, wo es auch nur einzig genossen und entbehrt wird. Im Innern. Irgendwo in der Schöpfung muss es sich gründen. Der Inbegriff aller Dinge muss die Ursachen und die Bestandteile des Glückes enthalten, mein Freund. Denn die Gottheit wird die Sehnsucht nach Glück nicht täuschen, die sie selbst unauslöschlich in unserer Seele erweckt hat, wird die Hoffnung nicht betrügen, durch welche sie unverkennbar auf ein für uns mögliches Glück hindeutet. Denn glücklich zu sein, das ist ja der erste aller unserer Wünsche, der laut und lebendig aus jeder Ader und jeder Nerve unseres Wesens spricht, der uns durch den ganzen Lauf unseres Lebens begleitet, der schon dunkel in dem ersten kindischen Gedanken unserer Seele lag und den wir endlich als Greise mit in die Gruft nehmen werden. Und wo, mein Freund, kann dieser Wunsch erfüllt werden? Wo kann das Glück besser sich gründen als da, wo auch die Werkzeuge seines Genusses, unsere Sinne liegen? Wohin die ganze Schöpfung sich bezieht? Wo die Welt mit ihren unermesslichen Reizungen im Kleinen sich wiederholt? Da ist es ja auch allein nur unser Eigentum. Es hängt von keinen äußeren Verhältnissen ab. Kein Tyrann kann es uns rauben. Kein Bösewicht kann es stören. Wir tragen es mit in alle Weltteile umher. Wenn das Glück nur allein von äußeren Umständen, wenn es also vom Zufall abhinge, mein Freund, und wenn Sie mir auch davon 1000 Beispiele aufführten, was mit der Güte und Weisheit Gottes streitet, kann nicht wahr sein. Der Gottheit liegen die Menschen alle gleich nahe am Herzen. Nur der bei weitem kleinste Teil ist indes der vom Schicksal begünstigte. Für den größten wären also die Genüsse des Glücks auf immer verloren. Nein, mein Freund, so ungerecht kann Gott nicht sein. Es muss ein Glück geben, das sich von den äußeren Umständen trennen lässt. Alle Menschen haben ja gleiche Ansprüche darauf. Für alle muss es also in gleichem Grade möglich sein. Lassen Sie uns also das Glück nicht an äußere Umstände knüpfen, wo es immer nur wandelbar sein würde, wie die Stütze, auf welcher es ruht. Lassen Sie es uns lieber als Belohnung und Ermunterung an die Tugend knüpfen. Dann erscheint es in schönerer Gestalt und auf sicherem Boden. Diese Vorstellung scheint Ihnen in einzelnen Fällen und unter gewissen Umständen wahr, mein Freund. Sie ist es in allen. Und es freut mich im Voraus, dass ich Sie davon überzeugen werde. Wenn ich Ihnen so das Glück als Belohnung der Tugend aufstelle, so erscheint zunächst freilich das erste als Zweck und das andere nur als Mittel. Dabei fühle ich, dass in diesem Sinne die Tugend auch nicht in ihrem höchsten und erhabensten Beruf erscheint, ohne darum angeben zu können, wie dieses Verhältnis zu ändern sei. Es ist möglich, dass es das Eigentum einiger wenigen schönen Seelen ist, die Tugend allein um der Tugend selbst willen zu lieben und zu üben.